und die Drangsale der Endzeit. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg, und seine Jünger traten zu ihm, um ihn auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete ihnen und sprach: Seht zu, dass euch niemand verführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ich werde aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschrecket nicht. Denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es werden sich Nationen gegen Nationen erheben und Königreiche gegen Königreiche. Und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Aber dies alles ist der Anfang der Wehen. Ich möchte jetzt mit uns beten.
Guten Morgen. Ja, es ist ein merkwürdiges Gefühl heute, so unter dem Eindruck zu sagen: Mensch, die nächsten 5 Wochen werden wir uns auf jeden Fall erstmal in diesem Rahmen nicht sehen. Und ich möchte euch deshalb ermutigen, dass ihr, wo ihr innerlich Frieden habt, dass ihr da euch auch wirklich dann die kommenden Wochen sonntags in die verschiedenen Hauskreise begebt und da euch raussucht, was ist bei euch in der Nähe, damit die Gemeinschaft einfach auch bestehen bleibt, dass wir zusammen beten können, zusammen sein Wort betrachten können, dass Gemeinde weiter besteht. Das ist ja im Prinzip wie in anderen Ländern unter der Verfolgung. Ne? Die dürfen sich gar nicht in diesem großen Rahmen treffen und müssen sich dann in diesen vielen kleinen Gruppen treffen. Wir haben es gerade erst Mittwoch von China gehört. Und ich empfinde diese Sache mit dem Coronavirus, das ist wie so eine Art Probelauf, den auch wir als Gemeinde ein Stück durchlaufen müssen. Ihr wisst ja, das ist ja noch gar nicht das Schlimmste und Gefährlichste, was hier über diese Erde kommen wird. Im Vergleich ist es ja noch harmlos. Und trotzdem zeigt die große Erschütterung unserer Gesellschaft, die eben auch uns als Christen und als Gemeinde hier mit erfasst von den äußeren Begebenheiten, dass wir hier eine Situation haben, die uns schon ein Stück aufwecken möchte. Ein Stück klar machen möchte, jawohl, wenn wir davon reden, dass wir hineingehen in die endzeitliche Entwicklung, dann ist das etwas, was wir auch an den äußeren Fakten, an unserer Gesellschaft, an unserer Situation erkennen können. Und nehmt also diese Situation ganz bewusst als einen Probelauf. Einen Probelauf, wo wir uns selber fragen: Wo stehen wir, wie gehen wir in Krisensituationen miteinander, als Gemeinde, in dieser Welt, vor Gott, um mit dieser Situation. Also nehmt es ganz aus der Hand Gottes und lasst euch selber auch dadurch nochmal hinterfragen, was ist das, was zählt, was ist das, was wichtig ist, und bewähren wir uns. Bewähren wir uns als Christen in dieser Situation. Deshalb auch meine Ermutigung: Telefoniert viel jetzt miteinander in den Wochen. Ruft euch an, fragt nach. Meine Mutter heute hat Geburtstag, wir müssen alles ausfallen lassen. Freut sich auch, wenn jemand anruft. Wenn wir also da einfach nutzen, das Telefon ganz neu wieder, um auch den Älteren und denen, die ein bisschen mehr abseits von der Sozialstruktur hier stehen, nachzugehen, nachzufragen. Ich würde mich freuen, wenn wir in diesen 5 Wochen eine enorme Steigerung unserer Telefonkontakte miteinander haben. Ja? Nutzt das, haltet die Gemeinschaft und haltet an am Gebet. In Offenbarung 1 beginnt die große Apokalypse Jesu Christi mit den Worten: Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was schnell, was mit Geschwindigkeit geschehen muss.
Also der erste Vers der Offenbarung macht schon mal deutlich, diese ganze endzeitliche Entwicklung, die kommen wird, wird ein Hauptmerkmal haben. Und das ist die Geschwindigkeit, in der die Dinge erleben, in der die Dinge in unserer Welt sich entwickeln. Die Geschwindigkeit. In vielen Bibelübersetzungen steht hier, was bald geschehen muss. Aber im Griechischen steht hier das Wort Tachos. Und wir wissen ja, der Tachometer, der zeigt uns nicht die Uhrzeit, sondern die Geschwindigkeit an. Darum ist das hier eigentlich nicht gut übersetzt, was bald geschehen muss. Man kann natürlich sagen, wer schnell fährt, kommt vielleicht doch eher an, dann ist es auch bald. Aber eigentlich ist der Charakter hier, was mit Geschwindigkeit, was schnell geschehen muss. Das Hauptmerkmal der endzeitlichen Entwicklung ist die Geschwindigkeit, mit der sich die Dinge in unserer Welt entwickeln. Und das merken wir in diesen Tagen ganz besonders. Das Tempo der Veränderungen ist atemberaubend. Geistlich ausgedrückt, die Endzeit nimmt Fahrt auf. Und es ist gut, sich von der Endzeitrede Jesu her einen Durchblick und einen Ausblick verschaffen zu lassen. Wir müssen bei der Endzeitrede Jesu aber immer ihren heilsgeschichtlichen Standort im Auge behalten. Wir befinden uns hier noch vor Kreuz und Auferstehung Jesu und auch noch vor Pfingsten. Es gibt noch keine Gemeinde aus allen Nationen. Die Jünger sind zwar hierfür schon ein verborgener Anbruch, aber zur Zeit der Endzeitrede fragen sie noch ganz als Glieder des Volkes Israel. Und so spricht Jesus auch in erster Linie als Prophet Israels zu Israel. Ausgangspunkt der Endzeitrede ist der Tempel in Jerusalem. Im Zentrum der Endzeitrede steht der Tempel, Jerusalem und das Volk Israel. Zunächst im Jahr 70 nach Christus und dann in der zweiten Perspektive der antichristlichen Endzeit. Und in zweiter Linie geht es dann in der Endzeitrede Jesu um die Nationenwelt, um uns als Nationen. Denn die Gerichtszeit über Israel ist, wie Jesus es sagt, zugleich die Zeit der Nationen. Die Zeit ihrer Herrschaft über Israel. Jerusalem wird von den Nationen zertreten werden, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. So sagt es der Herr in Lukas 21, 24. Also in der Endzeitrede geht es um die Zielgerade der Geschichte Israels und der Nationen. Und deshalb spielen hier die äußeren weltgeschichtlichen Abläufe so eine große Rolle. Wir hatten vor kurzem die Abschiedsreden Jesu hier miteinander betrachtet. Da geht es um die innere Linie. Hier in der Endzeitrede Jesu geht es um die äußere Linie der endzeitlichen Entwicklung. Um die Gemeinde geht es in der Endzeitrede Jesu erst in dritter Linie. Nur insoweit, als die Gemeinde das äußere Schicksal dieser Welt teilt, solange sie eben in dieser Welt ist. Und das merken wir ja gerade. Wir teilen eben das Schicksal dieser Welt in diesen äußeren Ablaufen. Da sind wir nicht rausgenommen, auch als Christen nicht. Da haben wir Anteil dran. Und insoweit geht auch uns dieses Wort Jesu in der Endzeitrede an. Und natürlich, soweit es die Verfolgung und Verführung in dieser Welt betrifft. Aber all das nur bis zu dem Moment, in dem der Herr seine Gemeinde in der Entrückung aus dieser Welt herausreißt und in seine Gegenwart holt. Die Ankunft Jesu, um die es in der Endzeitrede geht, ist seine Ankunft als Messias Israels in Macht und Herrlichkeit, nicht seine vorherige, verborgene Ankunft zur Entrückung der Gemeinde. Der Gemeinde gilt deshalb in der Endzeitrede Jesu vor allem das Wort aus Lukas 21, 28. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Den Anfang dieser Dinge, den werden wir als Gemeinde miterleben, aber eben auch nur den Anfang. Und deshalb sollen wir unsere Häupter erheben, weil für uns als Gemeinde jetzt eben nicht die große Drangsal, sondern unsere Erlösung naht. Und mit dieser endzeitlichen Erlösung der Gemeinde ist die Wiederkunft unseres Herrn zur Entrückung seiner Gemeinde gemeint. Die Gemeinde wird die in der Endzeitrede Jesu geschilderten endzeitlichen Ereignisse also nur in ihren Anfängen auf dieser Erde miterleben. Aber das wird sie eben auch. Und jetzt wird auch klar, warum der Apostel Paulus, der ja auch so viel prophetische, endzeitliche Dinge anspricht, warum ausgerechnet der Apostel Paulus in seinen Briefen an die Gemeinden prophetisch diese äußeren geschichtlichen Ereignisse völlig unerwähnt lässt. Ist euch das aufgefallen? Von diesen Dingen spricht Paulus in seinen Briefen an die Gemeinde überhaupt nicht. Er warnt die Gemeinde vielmehr vor den inneren endzeitlichen Linien der Verführung, des Abfalls vom Glauben. Das ist die eigentliche Gefahr. Die wirklichen Gefahren für die Gemeinde liegen auf dieser inneren endzeitlichen Linie der Verführung und des Abfalls. Nicht in den äußeren weltgeschichtlichen Abläufen. Um es mal ganz klar zu sagen, was mir für die Gemeinde Sorge macht, ist nicht der Coronavirus, sondern der Virus des Zeitgeistes. Der ist die eigentliche Gefahr für die Gemeinde. Der Coronavirus kann uns im schlimmsten Fall in die Gegenwart unseres Herrn befördern. Das finde ich jetzt nicht so dramatisch. Aber der Virus des Zeitgeistes, der führt uns weg vom Glauben an den Herrn. Der lässt uns gleichförmig werden dieser Welt. Und darum spricht Paulus nicht diese äußeren Dinge, sondern die inneren Dinge der Gemeinde an. Und ich wünschte mir, dass wir diese Situation, in der wir jetzt stehen, uns das ganz bewusst machen. Nicht dieser Virus ist die Gefahr unseres Lebens, sondern der Virus des Zeitgeistes. Der ist es eigentlich, der uns wirklich gefährdet in unserem Glauben. Wenn wir uns also jetzt mit dem Thema der Endzeitrede ein bisschen beschäftigen, dann immer unter diesem großen Vorzeichen von Lukas 21, 28. Wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Es ist Lukas, der Jesus so gern als den Erretter des Einzelnen zeigt, der uns hier direkt vor der Endzeitrede Jesu von einer ganz kleinen, lieblichen Begebenheit berichtet. Wir lesen davon in Lukas 21, 1 bis 2. Ihr wisst ja, es gibt drei große Fundstellen für die Endzeitrede Jesu. Matthäus 24, Lukas 21, Markus 13. Das sind die drei großen Texte, wo sich diese Rede findet. Und Lukas ist es als einziger, der erzählt, was dieser Endzeitrede Jesu unmittelbar vorausgeht. Die hat eine Vorgeschichte. Jesus blickte auf und sah die Reichen ihre Gaben in den Schatzkasten legen. Er sah aber auch eine arme Witwe zwei Schärflein dort einlegen. Jesus sieht das. Jesus sieht diese arme Witwe und ihre zwei Schärflein. Gerade hat der Herr mit den Führern des Volkes geredet und große Auseinandersetzungen mit der Führerschaft Israels gehabt. Gleich wird er den Bogen der Weltgeschichte bis zum Ende hin spannen. Und mittendrin sieht er eine arme Witwe und ihre zwei Schärflein. Das ist so groß, gerade weil es so klein ist. Mitten zwischen diesen beiden großen prophetischen Reden Jesu an die Pharisäer und in der Endzeitrede ist diese kleine liebliche Begebenheit von der armen Witwe eingebettet. Und das ist kein Zufall, sondern eine Botschaft. Die Bibel möchte uns dadurch sagen, dass Jesus eben nicht nur die großen Dinge sieht, nicht nur die Führer des Volkes und nicht nur die Zeit des Endes, sondern Jesus sieht uns auch als kleine, unbedeutende Menschlein mit unseren zwei Schärflein. Er ist so groß, dass ihm auch das Kleinste nicht zu klein ist. Und das wollen wir auch bei all diesen großen prophetischen Perspektiven und bei all den Geschehnissen dieser Zeit nicht vergessen. Ganz bewusst steht das hier an dieser Stelle. Und die Botschaft für uns alle ist, Jesus sieht jeden Einzelnen von uns. Gerade jetzt ist er der Herr, der uns sieht, der für uns sorgt, unser guter, treuer Hirte. Am Hang des Ölbergs blicken die Jünger zurück auf den Tempel. Das muss in der Abendsonne ein imposanter Anblick gewesen sein. Dieser Tempel galt quasi als das achte Weltwunder. Und tief beeindruckt weisen die Jünger Jesus auf die Pracht dieser äußeren Tempelgebäude hin. Und dann kommt es zu dieser Endzeitrede Jesu. Lukas 21, 5, 6, und als einige von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihgeschenken geschmückt sei, da sprach er, diese Dinge, all das, was ihr da seht, Tage werden kommen, in denen nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht abgebrochen werden wird. Von jeher hat Religion immer erfolgreich versucht, das religiöse Fleisch des Menschen mit äußerer Prachtentfaltung zu beeindrucken. Und ihr seht, man kann über die Raumgestaltung bei uns in der Gemeinde denken, wie man will. Aber wir versuchen nicht, mit äußerer Prachtentfaltung Menschen zu manipulieren. Sondern bei uns geht es im Äußeren ganz kärglich zu. Und als wir damals mal die Reporterin aus dem Tagesspiegel hier hatten, die so als Kirchenreporterin hier dann auch mal unsere Gemeinde besucht und darüber was geschrieben hat, da war die sehr erstaunt über die Kargheit unseres Gemeindesaals. Und ich habe mich schon ganz schlecht gefühlt und schon überlegt, wie ich das so ein bisschen halbwegs rechtfertige und mich da entschuldige. Und dann meinte sie von sich aus, naja, aber da bei euch, das Pult da in der Mitte, und das ist wie eine Botschaft, bei euch steht das Wort in der Mitte. Dachte ich, wow, besser hätte ich es nicht sagen können. Ja, also das fand ich toll, dass die von außen kommend auf der einen Seite sich gewundert hat über die Kargheit dieses Raumes, aber irgendwo auch darin eine Botschaft für sich aufgenommen hat. Da steht das Wort in der Mitte. Und Religion versucht es immer andersrum, immer mit äußerer Prachtentfaltung, Menschen in ihrem religiösen Fleisch zu kitzeln und zu beeindrucken. Aber das bleibt nicht. Und Jesus sagt hier auch klar, all diese menschliche äußere Pracht, davon wird nichts bleiben. Nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben. Und das hat sich dann wörtlich 70 nach Christus in der Zerstörung des Tempels erfüllt, als das Feuer ausbrach und das Gold des Heiligtums zwischen die Steine des Tempels floss und die Römer Stein für Stein abgetragen haben, um das Gold abzukratzen. Also Jesus hat nicht übertrieben, das hat sich wortwörtlich erfüllt. Nicht ein Stein ist auf dem anderen geblieben. Das Einzige, was wir heute haben, ist die Stützmauer des Tempelplatzes, die Westmauer, wo es auch die Klagemauer gibt. Wir lesen dann in Matthäus 24, Vers 3, wie die Jünger fragen, sage uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Die Frage nach dem Wann, das ist die erste Frage der Jünger und das ist auch die Frage, die wir am liebsten als erstes beantwortet bekommen würden. Wann? Und es ist interessant, die erste Frage von uns ist die letzte, die der Herr in seiner Endzeitrede anspricht. Ganz hinten kommt die Frage nach dem Wann. Und da sagt der Herr dann in Matthäus 24, 36, von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, Auch nicht die Engel in dem Himmel, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Und bei seiner Himmelfahrt in Apostelgeschichte 1, Vers 7, da wiederholt der Herr das nochmal und sagt, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Es ist nicht eure Sache. Das Wann, der Zeitpunkt, das Datum ist nicht eure Sache, hat der Herr so klar gesagt. Und trotzdem gab es im Lauf der Kirchen- und Gemeindegeschichte bis in unsere Tage immer wieder Menschen und oft auch Brüder, die es eigentlich sehr ernst mit dem Wort meinten, die sich haben verführen lassen und Daten aus der Schrift meinten, berechnen und nennen zu dürfen. Und dann ist dieses Datum natürlich nicht eingetreten. Da ist der Herr nicht gekommen. Und was passiert? Etliche werden in ihrem Glauben mit einmal angefochten, andere sagen, na, da sieht man es mal wieder, kannst die ganze Prophetie in die Tonne treten, brauchen wir alles nicht, ist eh nur Spekulation. Also gerade die, die sich am meisten darum gesorgt haben, dass auch dieses prophetische Wort Jesu ernst genommen wird, haben dadurch, dass sie die Grenze überschritten haben und sich in das Wann haben hineinverführen lassen und Daten genannt haben, die haben dem Glauben und dem prophetischen Wort am meisten Schaden zugefügt. Und ich möchte, dass wir das ganz, ganz klar, jeder Einzelne für sich weiß, es ist nicht eure Sache. Das Wann ist nicht unsere Sache. Und deshalb haltet euch fern von allen und jedem, der meint, irgendwelche Daten für irgendwelche endzeitlichen Entwicklungen oder die Ankunft des Herrn hier nennen zu können. Der hat nicht den Boden der göttlichen Verheißung, sondern er geht auf eigenem, ganz dünnem Eis. Ganz anders verhält es sich bei der Frage nach den Vorzeichen. Hier gibt Jesus ausführliche Antwort, an welchen Zeichen man das Anbrechen der Endzeit erkennen kann. Lukas 21, Vers 8. Jesus aber sprach, seht zu, dass ihr nicht verführt werdet. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin's. Und die Zeit ist nahe gekommen. Geht ihnen nicht nach. Alle drei Berichte, Matthäus, Markus, Lukas, stimmen darin überein, dass Jesus an den Anfang seiner Ausführungen die Warnung vor der Verführung setzt. Auch im Buch der Offenbarung steht die Warnung vor Verführung und Abfall in Gestalt der 7 Sendschreiben. Am Anfang des gesamten Buches der Zukunftsprophetie. Also auch hier wieder, genau hier die Botschaft, wir wollen reinstürmen in irgendwelche Kitzel, in interessanten, spannenden Dingen, in das Datum, in Zeichen. Und Jesus sagt, wisst ihr, was als erstes für euch wichtig ist? Lasst euch nicht verführen. Also auch hier wieder die Botschaft, da liegt die eigentliche Gefahr für die Gemeinde. Und dann macht Jesus klar, auf der horizontalen Ebene erwarten wir keine Heilsbringer. Nicht in der Politik und bitte sehr auch nicht im geistlich-religiösen Raum. Ich habe immer große Sorge, wenn einzelne Redner, Propheten mit einmal so gehypt, so hochgejubelt werden, die werden dann auf alle Veranstaltungen eingeladen und die sind es dann. Und dann denke ich immer nur, Achtung, Achtung, Achtung. Und wenn dann die großen Heilsbringer wie damals Barack Obama oder wer immer kommt und es wird ja dann auf den Antichristen zugespitzt hinlaufen, dass die ganze Hoffnung des Menschen, diese Messias-Sehnsucht, die macht sich immer an einzelnen Menschen fest. Der wird es jetzt aber endlich schaffen. Der bringt uns endlich Frieden. Und immer wird es nur Enttäuschung und Verführung sein. Immer. Wir erwarten auf der horizontalen Ebene gar nichts. Gar nichts. Nur Verführung. Unser Heil, unsere Rettung und das Heil und die Rettung dieser Welt erwarten wir auf der vertikalen Linie. vom Himmel her, vom wiederkommenden Christus. Wo immer Menschen hochgejubelt werden, immer, gilt uns die Warnung Jesu, geht ihnen nicht nach. Der Herr fährt fort, Lukas 21, Vers 9, wenn ihr aber von Kriegen und Unruhen hören werdet, so erschreckt nicht. Dies muss vorher geschehen, aber das Ende ist nicht sogleich da. Als zweites Vorzeichen des Endes nennt der Herr Kriege und Unruhen. Das griechische Wort, was hier für Unruhen steht, das meint eigentlich Empörungen, Revolutionen, Aufstände, Tumulte. Kriege und Unruhen, Revolutionen, Aufstände. Wie treffend ist damit der Geschichtsverlauf beschrieben? Und wie aktuell im Weltmaßstab unserer Tage? Das kann einem schon Angst machen. Uns aber, sagt Jesus, erschreckt nicht, denn dies muss vorher geschehen. All das steht unter einem göttlichen Muss. Es ist Teil des göttlichen Planes mit dieser Welt. Nichts davon ist Gottes Händen entglitten. Es muss vorher geschehen. All das muss geschehen. Das gilt auch für jede Pandemie. Jesus sagt aber auch, doch das Ende ist nicht sogleich da. Kriege und Unruhen sind noch nicht die Vorzeichen des unmittelbaren Endes. Sie müssen uns hüten, zu schnell das Letzte schon auszurufen. Die globale Zunahme von Kriegen und Unruhen macht deutlich, die Endzeit nimmt Fahrt auf. Aber sie ist damit noch nicht am Ziel. Lukas 21, Vers 10, es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Durch diese Formulierung werden nicht einfach nur bilaterale Konflikte oder Kriege beschrieben, sondern diese Formulierung, es wird sich Nation gegen Nation und Königreich gegen Königreich erheben, hat in der Grundsprache die Bedeutung, dass damit umfassende Kriege beschrieben werden, also Weltkriege. Und die ersten Weltkriege in der Geschichte haben wir im 20. Jahrhundert erlebt. Mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg haben wir prophetisch einen riesigen Schritt auf das Ende hin gemacht. Und das waren ja auch enorme Einschnitte in die Geschichte. Was wir aus diesen Worten Jesu ganz klar sehen, unsere Welt ist nicht auf dem Weg zum Weltfrieden. Jesus sagt vielmehr die Steigerung von Kriegen und Unruhen voraus. Der Glaube des Humanismus an die friedliche Aufwärtsentwicklung des Menschen ist eine Illusion. Unser Herr fährt fort in Lukas 21, Vers 11, und es werden große Erdbeben sein und an verschiedenen Orten Hungersnöte und Seuchen. Auch Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel wird es geben. Also nach den beiden Vorzeichen der Verführung und der Kriege und Unruhen nennt Jesus jetzt hier in Lukas 21, 11 fünf weitere Vorzeichen der Endzeit. Insgesamt kommen wir damit wieder auf 7, diese große, geheimnisvolle biblische Zahl der Vollendung. 5 Vorzeichen. Große Erdbeben, dazu gehören auch die Tsunamis, erleben wir. Ich verzichte jetzt mal hierauf, das zu belegen, denn es gibt Bücher mit Statistiken, wo das so richtig minutiös aufgelistet wird, wann, was, mit welchen Opferzahlen, wo und wie passiert ist. Das erspare ich euch jetzt. Ich sage euch nur, wenn man sich das mal anguckt, dann merkt man, wie diese Intensivierung hier stattfindet. Also große Erdbeben, Tsunamis, Hungersnöte als zweites an verschiedenen Orten. Alle 3 Sekunden verhungert auf dieser Erde ein Mensch. Alle 3 Sekunden. Dann Seuchen an verschiedenen Orten. Die alten Seuchen kommen zurück. Da ist der Coronavirus nur ein Vorbote. Schrecknisse. Dieses Wort Schrecknisse umfasst atomare Katastrophen, Klimakatastrophen, Terror. Und dann als 5. oder als 7. große Zeichen vom Himmel. Da gibt es dann also kosmische Erschütterungen im planetarischen Bereich. Nach Matthäus 24 und Offenbarung 6 gehen diese allerdings dann der sichtbaren Wiederkunft Jesu unmittelbar voraus. Der Herr fasst all diese Vorzeichen, mit Ausnahme der kosmischen Zeichen, die seiner Wiederkunft unmittelbar vorausgehen, mit den Worten zusammen, Matthäus 24, Vers 8, all dies aber ist der Anfang der Wehen. All dies ist der Anfang der Wehen. Verführung, Kriege, Unruhen, Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen und Schrecknisse aller Art sind noch nicht das Ende, sondern erst der Anfang der Wehen. Sie künden in der Zunahme ihrer Intensität und ihres Ausmaßes das nahende Ende an. Sie sind nicht neu, aber sie nehmen an Intensität, Umfang und Geschwindigkeit zu. So wie Geburtswehen an Intensität zunehmen und die Abstände zwischen ihnen immer kürzer werden. Versteht ihr, das ist wichtig, denn viele sagen, oh ja, Erdbeben und Katastrophen und Kriege hat es ja schon immer gegeben. Und die wollen damit das hier quasi so abwerten, was Jesus uns nennt. Aber Jesus beschreibt das als Geburtswehen. Und das Wesen von Geburtswehen ist, dass über einen langen Zeitraum diese Geburtswehen stattfinden und dabei die Abstände zwischen den Wehen immer kürzer werden und die Intensität der Wehen immer mehr zunimmt. Das ist das Wesen, das Jesus hier mit diesen Vorzeichen verbindet. Diese Dinge sind nicht neu, als wäre das noch nie passiert. Aber sie nehmen wie Geburtswehen an Intensität zu, an Umfang zu und die Abstände zwischen ihnen werden immer kürzer. Das ist das Eigentliche, was der Herr hier aussagt. Diese Vorzeichen sind der Anfang der Geburtswehen des kommenden Gottesreiches. Geburtswehen sind schmerzhaft. Aber in dieser Welt von Sünde und Tod unverzichtbares Durchgangsstadium im Geburtsprozess neuen Lebens. So enthält dieser Begriff Geburtswehen, den Jesus hier für diese ganzen Dinge gebraucht. Dieser Begriff Geburtswehen enthält beides. Schmerz, jawohl, das tut weh. Und Hoffnung. Der Schmerz ist kein Selbstzweck, sondern er begleitet diesen Geburtsprozess neuen Lebens. Der Weg ist schmerzvoll, aber am Ende des Weges steht neues Leben. Und wenn Jesus die kommenden Gerichte mit Geburtswehen vergleicht, dann liegt hierin auch eine tiefe göttliche Sinngebung des Gerichtes. Bei dem natürlichen Geburtsvorgang kennen wir übrigens verschiedene Phasen der Wehen. Und dieser Vergleich, dass Jesus diese Dinge mit den Geburtswehen vergleicht, legt nahe, dass auch die endzeitliche Entwicklung der Geburtswehen solche verschiedenen Entwicklungsstadien und Phasen haben wird, wie die Geburtswehen im Natürlichen. Bei dem natürlichen Geburtsvorgang können wir im Wesentlichen 3 verschiedene Phasen der Wehen unterscheiden. Am Anfang stehen die Senkwehen, die als unregelmäßige Wehen in den letzten Wochen vor der Geburt die Senkung des Leibes und die richtige Lage des kindlichen Kopfes im Becken bewirken. Also die Senkwehen bringen den Körper des Kindes in die richtige Ausgangslage. Dann folgen die regelmäßigen Eröffnungswehen, durch die sich der Muttermund öffnet und das Kind nach unten geschoben wird. Und dann folgen die Presswehen während der Austreibungsphase und an deren Ende steht die Geburt. Wenn wir das geistlich übertragen auf die Geburtswehen des Gottesreiches, dann erkennen wir, wie auch diese geistlichen Geburtswehen dieser Welt in mehreren Phasen ablaufen. Die Senkwehen, die waren unregelmäßig und sollten den Körper des Kindes in die richtige Lage, erst einmal die Ausgangslage bringen. Prophetisch ist dies die Zeit der Vorzeichen des Endes, die Jesus als Anfang der Wehen bezeichnet. Die genannten Wehen, Verführung, Kriege, Unruhen, Erdbeben und so weiter sind noch unregelmäßig, nehmen aber an Umfang und Intensität zu. Die Abstände werden geringer. Und dadurch wird das Weltganze in die endzeitliche Ausgangsstellung gebracht, die die notwendige Voraussetzung für das Auftreten des Antichristen ist. Hier werden die technischen, politischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen geschaffen, die diesem Antichristen, diesem Anstattchristus den Weg bereiten und seine Weltherrschaft ermöglichen. Und in dieser Zeit leben wir heute. Und wisst ihr, das eigentlich Spannende an dem Coronavirus ist gar nicht die gesundheitliche Auswirkung, die ist ja noch vergleichsweise begrenzt. Das viel Spannendere ist, was wird diese Pandemie im politisch-wirtschaftlichen Raum bewirken? Welche Weichen werden zukünftig anders gestellt? Welche Veränderungen werden eingeleitet? Und ich sage euch, alle Dinge, die über diese Erde kommen und die diese Veränderungen bewirken, haben alle immer wieder dieselbe Stoßrichtung. Die Ausgangslage unserer Welt hin auszurichten auf diesen kommenden Antichristen. Und dazu gehört auch eine Pandemie, die dann zeigt, oh, die Strukturen, wir brauchen aber übergeordnete Strukturen, wir brauchen Entscheidungen von ganz oben, wir können das Klima nicht mehr national lösen, wir können Pandemien nicht mehr national lösen, unsere Wirtschaft erkennen wir auch, ach du Weise, das funktioniert jetzt so auch nicht mehr. Wir brauchen eine übergeordnete Instanz. Das alles, was hier geschieht, sind diese Senkwehen. Sie bringen unsere Welt in die Ausgangslage für den kommenden Weltherrscher, den Antichristen. Und dazu gehört auch das, was wir in unseren Tagen heute erleben. Ich bin gespannt, was an Veränderungen wir danach feststellen können. Die Öffnungswehen, wo der Muttermund geöffnet wird, die regelmäßig sind, die das Kind schon nach unten schieben, das ist prophetisch die Zeit der ersten Hälfte dieser berühmten 70. Jahrwoche nach Daniel 9. Der Antichrist tritt als der große Verführer, als der weiße Antichrist auf, wie Adolf Hitler in seinen ersten 6 Jahren. In einem Friedensvertrag wird er Israel Frieden und Sicherheit bringen. Satan ist noch nicht aus dem Himmel geworfen. Die Zeit dieses endzeitlichen Geburtsvorganges der letzten 7 Jahre hat begonnen und diese Phase der regelmäßigen Eröffnungswehen wird 3,5 Jahre dauern, wo der Antichrist sich als der Weiße, der Gute, verführerisch darstellen wird. Ja, und dann kommt die nächste Phase, die Presswehen, die eigentliche Austreibungsphase, wo das Kind zur Welt kommt. Und prophetisch ist das die Zeit der zweiten Hälfte dieser berühmten 70. Jahrwoche. Es ist die Zeit der 7 Zornschalengerichte mit ihren umfassenden Katastrophen, wie uns das im Buch der Offenbarung geschildert wird. Satan wird auf die Erde geworfen, der Antichrist herrscht absolut, er lässt die Maske fallen, er zeigt sein wahres Gesicht, er bricht den Bund mit Israel, er beendet den Tempeldienst, er setzt sich selbst als Gott in den Tempel, lässt sich anbeten und verfolgt alle, die Gott treu bleiben. Die Drangsal Jakobs beginnt. Und dann kommt der Herr. Dann kommt der Herr. der den Antichristen, wie es Paulus schreibt, mit dem Hauch seines Mundes vernichten wird und sein Reich aufrichten wird. Dann erleben wir die Geburt dieses kommenden messianischen Gottesreiches. In Lukas 21, Vers 12 sagt unser Herr dann, vor diesem allem. Okay, da gibt es also jetzt noch was, das ist gleich ganz früh, das fängt schon ganz früh an. Vor diesem allem. Aber werden sie ihre Hände an euch legen, euch verfolgen, indem sie euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefern, um euch vor Könige und Statthalter zu führen, um meines Namens willen. Vor diesem allem. Achten wir auf das, was Jesus sagt. Das bedeutet, die Verfolgung der Christusgläubigen wird ohne zeitlichen Verzug sofort einsetzen, wie wir das in der Apostelgeschichte auch lesen. Verfolgung ist also nicht erst ein Merkmal des nahenden Endes, sondern begleitet die Christusgläubigen zu allen Zeiten. Paulus sagt in Apostelgeschichte 14, 22, wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Wir hier im Westen leben regional und zeitlich in einer Ausnahmesituation, wie die Gemeinde Gottes sie sonst auf dieser Welt und durch die Geschichte hindurch nie erlebt hat. Das ist das absolut Ungewöhnliche, was wir in diesen letzten Jahrzehnten hier im Westen erlebt haben. Verfolgung der Gemeinde hat immer dazugehört. Ja, und dann in Lukas 21, 25 beendet der Herr und sagt, es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sterne und auf der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem und wogendem Meer, während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Jetzt geht's auf die endzeitliche Zielgerade, die sichtbare Wiederkunft Jesu zu. Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem und wogendem Meer. Das klingt eigentlich schon wie eine Beschreibung unserer Tage, wird sich aber zum Ende hin noch deutlich steigern. Mit dem brausenden und wogenden Meer ist in der prophetischen Bildsprache das aufgewühlte Nationenmeer gemeint. Und davon hören wir jeden Tag hier eine Menge. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Christus wird wiederkommen. Und wie schon in der Einleitung gesagt, hier geht es nicht um die Wiederkunft des Christus zu seiner Gemeinde. Die ist bei der Entrückung der Gemeinde bereits zuvor geschehen, 1. Thessalonicher 4. Hier geht es um die für alle Augen sichtbare Wiederkunft Jesu mit seiner Gemeinde zur Rettung seines Volkes Israel und zur Aufrichtung seines Reiches. Und das beides müssen wir auseinanderhalten. Das ist ganz wichtig. Aber wir müssen auch festhalten, Jesus kommt wieder und richtet auf dieser Erde sein Friedensreich auf. Und darauf dürfen wir uns freuen, denn das steht am Ende aller Geburtswehen. Ja, und dann kommt dieser berühmte 28. Vers in Lukas 21. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Christ, uns sollte man daran erkennen, dass wir trotz aller schrecklichen Nachrichten nicht angstvoll nach unten, sondern hoffnungsfroh nach oben schauen. Bereits wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, haben wir allen Grund, unsere Häupter zu erheben, weil unsere Erlösung naht. Denn die Gemeinde wartet nicht auf den Antichristen, nicht auf die große Trübsal, die Gemeinde wartet auf die Entrückung zu ihrem Herrn. Und damit haben wir eine frühere Erwartung als das Volk Israel. Wir haben allen Grund, unsere Häupter zu erheben, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen. Tun wir das, Tun wir das? Oder lassen wir uns runterziehen und niederdrücken, wie alle anderen auch? Was tun wir? Hoffnungsfroh aufblicken oder ängstlich umherblicken oder niedergeschlagen zu Boden blicken? Was jetzt passiert und was noch kommen wird, das macht uns allen zu schaffen. Aber jetzt zeigt sich's, haben wir den Glauben und die Hoffnung und den Herrn, das trägt? Lassen wir uns niederdrücken. Oder begreifen wir, wow, wir sind wieder einen Riesenschritt näher auf den Tag, an dem Jesus kommt und uns zu sich nimmt. Und deshalb möchte ich, dass wir das einüben, ganz bewusst, nicht fixiert zu sein auf das Negative, nicht fixiert zu sein auf die Angst und das Schlimme, sondern wie Jesus es sagt, blick nach oben auf ihn. Warum? Weil unsere Erlösung sich naht, weil sein Kommen immer näher rückt, an dem er uns zu sich nimmt. Und in der Haltung sollen wir dann auch Hoffnung ausstrahlen, ein Zeugnis sein in unserer Umgebung. Wir haben eine Botschaft der Hoffnung. Und gerade in Situationen, die schwierig sind, sollen wir das deutlich machen. Blickt auf, unsere Erlösung naht. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, dass du uns klipp und klar sagst, was kommt, dass wir uns da keine Illusionen hingeben und dass wir auch nicht überrascht und erschüttert sind, wenn solche Dinge wie jetzt diese Pandemie geschehen, sondern dass wir dann in dein Wort gucken und sehen, ja, hast du alles vorhergesagt? Hast du alles angekündigt? Und dass wir nicht aus dem Wohlstand und aus unserem Sessel hinein in die Entrückung springen würden, war auch immer klar. Du hast es immer deutlich gesagt. Und Herr, so danken wir dir, dass du uns das gesagt hast, bevor es geschieht. Damit wir, wenn es geschieht, sehen, dass du der Herr bist, dass du alles in der Hand hast und dass du uns auf alles eigentlich schon vorbereitet hast. Und so lass uns auch in dem Geschehen unserer Tage jetzt ganz neu und ganz bewusst uns ausrichten auf dich, uns ganz festmachen an dir. Wenn wir merken, wie alles andere, wie zerbrechlich alles andere ist, dass wir dann das ergreifen, was bleibt, dich. Und Herr, in dieser Klarheit, in dieser Entschiedenheit und auch in dieser Hoffnungsfreude, lass uns auch durch die vor uns liegenden Wochen gehen. Dich anbeten, dich rühmen, in dem Wissen, dass dein Kommen wieder ein ganzes Stück näher gerückt ist. Lass uns Menschen der Hoffnung sein, die nicht Angst, sondern diese frohe Hoffnung ausstrahlen und verbreiten. Und lass uns Menschen sein, die diese Situation nutzen, um auch ihr eigenes Leben zu hinterfragen, auf das, was da noch reingehört und auf das, was eigentlich rausgeschmissen gehört. Herr, du sendest uns all das, um zu reden, zu uns, zu den Menschen. Gib uns, dass wir hören. Und so segne uns jetzt in den vor uns liegenden Wochen. Erhalte uns die Gemeinschaft mit dir und untereinander in deinem Wort. Halte deine Hand schützend und segnend über uns und lass uns in all dem etwas sein zum Lobpreis deiner herrlichen Gnade. Wir danken dir, wir befehlen uns als ganze Gemeinde und auch als Volk in deine Hände und bitten dich um deinen Segen. Danke, Herr, sei gelobt und gepriesen. Amen.